2. Mose 3, Vers 1-8. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, aus dem Ort der Kanaaniter, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter und Adliswiliter. Jetzt soll ich Schriftsprache, ich glaube, das letzte Mal habe ich Deutsch gesprochen, ist das gut, ist das in Ordnung, oder soll ich Schweizerdeutsch, was, wer ist da in charge? Deutsch, hä? Gut, okay. Mose ist im Hof, am Hof des Pharao aufgewachsen. Und als er etwa 40 Jahre alt war, musste er aus Ägypten fliehen, weil er einen Ägypter getötet hatte, als dieser einen Israeliten misshandelte. 40 Jahre lang lebte dann Mose östlich von Ägypten im Sinai-Gebiet als Schafhirte. Er war also schon 80 Jahre alt. Das sind wir eigentlich schon schön fortgeschritten in der Pension und Moses Leben hat dann erst so richtig angefangen. Und eines Tages, als er da in der Wüste am Berg Horeb ist, erscheint ihm der Engel des Herrn, heißt es hier. Und zwar sieht er zuerst ein merkwürdiges Ereignis. Ein Dornbusch, der lichterloh brennt, der aber nicht verbrennt. Nun, der deutsche Wissenschaftler Vitus Dröscher, der in einem seiner Bücher die biblischen Wunder wissenschaftlich erklären will, denkt, dass es sich hier um einen afrikanisch-orientalischen Leuchtkäfer handelt, den Luciola, der sich da zu Tausenden an den Zweigen von den Büschen sammelt, um sich zu paaren. Als ich zum ersten Mal eine größere Menge Leuchtkäfer sah, da dachte ich, es handle sich um die Gluten eines Lagerfeuers auf einem Campingplatz in den USA. Es windete sehr stark und ich war empört darüber, dass jemand ein so großes Feuer gemacht hat und dass sich da die Funken überall verteilen. Das war so in einem Wald. Bei dieser Windstärke war das nämlich verboten. Das war ausdrücklich, überall gab es da Schilder. Kein Feuer bei Wind. Und ich wunderte mich, dass die Leute da auf dem Campingplatz sich alle so ruhig verhalten. Aber Mose war kein junger, unerfahrener Tourist, der noch nie einen Leuchtkäfer gesehen hatte. Er lebte schon seit 40 Jahren in der Wüste Sinai und wir dürfen davon ausgehen, dass er fähig war, einen Leuchtkäfer von einem lichterlohen Feuer zu unterscheiden. Was Mose aber verwundert, ist die Tatsache, dass die Flammen den Strauch nicht verbrennen. Und als er näher kommt, spricht Gott der Herr zu ihm: Mose, Mose, komm nicht näher. Nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. In Küsnacht predige ich zurzeit über das Thema Christus im Alten Testament. Und dieses Ereignis hier verrät uns etwas über Christus im Alten Testament. Und das Thema heute Morgen: Christus im brennenden Dornbusch. Und ich habe drei Punkte. Christus wohnt bei den Niedrigen, Christus ist in der Bedrängnis und Christus führt heraus aus dem Gericht. Christus wohnt bei den Niedrigen. Als Mose zum Dornbusch geht, da spricht der Engel des Herrn aus dem Dornbusch zu ihm. Nun, wer ist dieser Engel des Herrn? Der Engel des Herrn ist eine Erscheinungsform von Gott. Aber gleichzeitig, wenn wir alle die Stellen anschauen, wo der Engel des Herrn vorkommt, erfahren wir, dass der Engel des Herrn sich gleichzeitig auch von Gott unterscheidet. Also einerseits ist er Gott, aber er unterscheidet sich auch von Gott. Und im Neuen Testament setzt Paulus den Engel des Herrn tatsächlich mit Jesus Christus gleich. So sagt er im 1. Korinther 10, Vers 9, dass die Israeliten in der Wüste Christus versucht haben. Und im Alten Testament selber lesen wir, dass Israel vom Engel Gottes durch die Wüste geführt worden ist. So ist also dieser Engel des Herrn, der Engel Gottes, eben Christus, der da sich zeigt. Die zweite Person Gottes, bevor er Mensch geworden ist. Nun, was bedeutet das aber, dass sich der Engel des Herrn im Dornbusch zeigt? Was ist die Bedeutung des Dornbusches? In Moses letzten Segen über die 12 Stämme Israels, da nennt er den Herrn, den, der im Dornbusch wohnt. Das ist Gott, der, der im Dornbusch wohnt. Natürlich wohnt Gott nicht in einem Dornbusch. Aber wo wohnt er denn genau? Im 4. Buch Mose befiehlt Gott, dass das Volk, das Land, das er ihnen gegeben hat, dass es das nicht verunreinigen soll, denn ich, der Herr, wohne mitten unter den Israeliten. Der Herr, der im Dornbusch wohnt, ist der Herr, der in der Mitte Israels wohnt. Der Dornbusch ist ein Zeichen für Israel. Aber warum ein Dornbusch? Es gibt ja auch andere Bilder, zum Beispiel der Ölbaum, aber hier ist es der Dornbusch. Warum ein Dornbusch? Wenn wir eine andere Stelle anschauen, wird das deutlich. Zum Beispiel im Buch der Richter ist davon die Rede, dass da ein sogenannter Abimelech, das ist der Sohn des Richters Gideon, dieser Abimelech, der will die Herrschaft über Israel an sich reißen. Sein Vater hatte das Königtum abgelehnt. Er hatte gesagt, Gideon hatte gesagt, Gott allein, der Herr ist König über Israel. Und der Abimelech, der will jetzt dieses Königreich an sich reißen. Und Abimelech wird da verglichen mit einem Dornbusch, mit einem Dornenstrauch. Und das ist eine Andeutung auf seine niedrige Herkunft, denn er war der Sohn einer Sklavin von Gideon. So steht der Dornbusch also für die Niedrigkeit Israels. Und das passt auch zu der Erklärung Gottes, wenn er eben sagt: Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Die Liebe des Herrn richtet sich nicht auf Israel, weil es ein besonderes, weil es ein edles, weil es ein großes Volk ist. Die Liebe des Herrn richtet sich auf Israel, weil es die Liebe des Herrn einfach tut. Es gibt keinen Grund in Israel. Und er zeigt, dass er sich zu den Geringsten neigt. Dornstrauch. Kein edles, kein vornehmes Volk. Zuerst ein kleines Volk von Schafhirten. Das waren ja Schafhirten. Und später ein Volk von Sklaven. Und das lehrt uns etwas über Jesus Christus. Nämlich, wo ist er zu Hause? Wo ist Jesus zu Hause? Wo wohnt Jesus? Nicht bei den Ehrwürdigen, nicht bei den Reichen, nicht bei den Schönen und Makellosen. Wir haben allerdings auch ein paar schöne Leute hier. Ihr seid ja alle schön. Er wohnt im Dornbusch. Er wohnt bei dem, der erkennt, wie gering er ist. Und so sagt auch der Apostel Paulus an einer Stelle, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt hat, und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, damit das, was ist, zunichte gemacht wird von ihm. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Natürlich, wie gesagt, gibt es auch in Gottes Reich schöne, wohlhabende und berühmte Menschen. Gott ruft alle Menschen zur Umkehr, Könige, Machthaber, Kaiser und auch Prinzessinnen. Doch die große Mehrheit in Gottes Reich, das sind einfache Menschen, in den Augen der Gesellschaft unbedeutende Menschen. Würde ich Cristiano Ronaldo oder Christian Bale oder Elon Musk oder nur schon Christoph Blocher, der doch immerhin einige Meter oberhalb von mir wohnt, zu mir einladen, sie hätten alle keinen Grund, sich mit mir zu treffen. Ich bin ein Niemand, ich bin unbedeutend. Doch der auferstandene Jesus kommt und wohnt bei mir. Und er besucht mich nicht kurz, er wohnt. Er fängt an, meinen Alltag zu prägen, meine Gedanken, meinen Lebensstil, meine Worte und mein Handeln. Ich werde zu einem heiligen Tempel, sagt der Apostel Paulus, auch im Korintherbrief. Wir sind ein Tempel. Moses muss die Schuhe ausziehen, weil er auf heiligem Boden stand, obwohl das ein sandiger, trockener, unwirtlicher Boden ist und da steht ein Dornstrauch, aber das wird jetzt zu einem heiligen Moment, ein heiliger Ort. Nicht, weil es heilige Orte gibt. Es gibt keine heiligen Orte, heiligen Plätze. Sondern weil Gott sich selbst in Jesus offenbart. Und so bist auch du, wenn sich Gott in deinem Leben offenbart hat, zu einem heiligen Ort geworden. Wenn Jesus bei dir wohnt durch den Glauben, egal wie gering, einfach und schlicht du bist, dann bist du ein heiliger Ort, wo Gott Wohnung genommen hat. Wenn Jesus in ein Menschenleben kommt, egal ob er ein Bettler oder ein König ist, das wird ein heiliges Leben in diesem Augenblick. Der Geist von Jesus kommt und wohnt in dir. Und das bedeutet, dass überall, wo du bist, ist auch Jesus. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Christus ist in der Bedrängnis. Nun brennt der Dornbusch. Feuer symbolisiert in der ganzen Bibel zunächst einmal Gericht. Sodom und Gomorra wurden mit Feuer zerstört. Manche Opferrituale waren Feueropfer. Das Opfer wird dabei völlig vom Feuer verbrannt. Ein Zeichen, dass das Geopferte an der Stelle des Opfernden vernichtet wird. Johannes der Täufer spricht dann ebenfalls auch als Gerichtszeichen vom Feuer. Er sagt einmal, Jesus wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und was diese Taufe mit Feuer bedeutet, erklärt er gleich im nächsten Satz. Er wird seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Die Taufe mit Feuer ist die Taufe des Gerichts. Und diese Taufe des Gerichts bestätigt Jesus, wenn er seinen Jüngern sagt, aber ich muss eine Taufe empfangen und wie ist mir bange, bis sie vollzogen ist. In einem anderen Zusammenhang spricht Jesus vom Kelch, den er trinken muss und der Taufe, mit der er getauft werden muss. Aber auch Paulus nimmt dieses Bild auf und spricht davon, dass Christus mit Feuer zum Gericht wiederkommen wird. Der Hebräerbrief beschreibt Gott als ein verzehrendes Feuer im Zusammenhang mit Gericht. Das erste also, Gericht. Aber es gibt auch noch eine zweite Bedeutung fürs Feuer. Petrus nämlich spricht davon, wenn er den Christen, die leiden, sagt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Das Feuer der Verfolgung. Leiden und Verfolgung können auch mit Feuer verglichen werden. So auch im ersten Kapitel, wo Petrus davon spricht, dass das Feuer der Verfolgung die Christen läutert, wie das Feuer des Schmelzofens das Gold läutert. Und ich denke, dass zunächst diese zweite Bedeutung im Vordergrund steht. Mose steht vor dem brennenden Dornbusch. Ein Zeichen für Israel in der Bedrängnis. Tatsächlich, Israel ist in der Bedrängnis in Ägypten, ist versklavt. Seit Hunderten von Jahren wird es hart auf die Probe gestellt, im Feuer der Bedrängnis. Es sieht alles vernichtend aus für Israel. Doch es heißt eben, dass der Engel des Herrn in der Feuerflamme ist. Das ist ein Bild dafür, dass Christus in der Bedrängnis mit dabei ist. Wir kennen eine Geschichte in der Bibel, eine eindrückliche Geschichte in der Bibel. Viele Jahre später werden drei junge Juden in Babylonien in den Feuerofen geworfen als Strafe dafür, dass sie die Statue des Königs Nebukadnezar nicht angebetet haben. Doch als sie im Ofen sind, da steht plötzlich ein vierter Mann neben ihnen, der aussieht wie ein Göttersohn, heißt es da im Text. Und den drei jüdischen Männern mit ihren Namen Schadrach, Meschach und Abednego, da geschieht nichts mit ihnen. Das Feuer hat keine Macht über ihren Leib. Ihre Haare werden nicht verbrannt, heißt es. Ihre Mäntel sind unversehrt und sie riechen nicht einmal nach Rauch, als sie wieder draußen sind. So ist Christus auch mit dir in deiner Bedrängnis, egal wie es aussieht. Kein Härchen deiner Seele wird angesenkt. Deine Seele wird nicht einmal nach dem Rauch der Bedrängnis stinken. So verspricht der Herr uns, seinem Volk, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Ich bin bei dir und ich bin mit dir. Das ist die Mitte dieses Versprechens. Das Zentrale der Verheißung Gottes, die er mit uns in seinem Bund schließt, von Anfang an bis zum Schluss. Ich bin mit dir. Und darum heißt Jesus ja auch Emmanuel, weil das genau das heißt. Emmanuel, Gott mit uns. Ich bin mit dir. Das ist immer und immer wieder das Versprechen. Ich bin dein Retter. Jesus hat uns nicht nur einmal vor langer Zeit von unseren Sünden gerettet. Er ist und bleibt derjenige, der uns jeden Augenblick in seiner allmächtigen Hand hält, egal welche Bedrängnis, was für schwierige Nöte und Momente in deinem Leben vorhanden sind. Und das führt uns zum letzten Punkt. Christus führt heraus aus dem Gericht. Nun, die zweifelnde Seele, die denkt sich vielleicht, ja, die Israeliten, die konnten ja nichts dafür, dass sie versklavt worden sind. Darum hat Gott sie gerettet. Aber bei mir bin ich mir nicht so sicher, ob meine Nöte nicht vielleicht daher kommen, weil ich so viel falsch mache. Ich bin kein vorbildlicher Christ, ich sündige immer noch zu viel, ich zweifle immer mal wieder. Ich sollte doch schon viel weiter sein in meinem Glauben. Vermutlich geschieht es mir irgendwie doch ein bisschen recht und jetzt bestraft mich Gott irgendwie und kann ich mir seiner Hilfe denn sicher sein, dass er mich eben nicht doch richtet. Was sagen wir einem solchen kleinmütigen Herzen? Nun, ich habe vorhin gesagt, dass das Feuer auch Gericht bedeutet. Und wenn wir hier lesen, dass der Engel des Herrn im Feuer war, dann deutet es auch darauf hin, dass Christus eben auch im Gericht war. Nun, wo ist Jesus Christus mit Feuer getauft, gerichtet? Am Kreuz von Golgatha. Da goss Gott, der Vater, den Kelch des Zorns über Gott, den Sohn. Dort traf ihn das volle Gericht, das volle Gewicht von Gottes Gericht über unsere Sünde. Die ganze Schuld all deiner Sünde, die du dir im Laufe deines Lebens vom ersten Atemzug bis zum letzten angehäuft hast, hat Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz bezahlt. Gott, der Vater, hat dich längst freigesprochen an dem Tag, als du Jesus aufgenommen hast im Glauben. Da hat er dir die Sündlosigkeit seines Sohnes geschenkt und angerechnet. Und darum gibt es kein Gericht mehr zu tragen, keine Schuld mehr zu begleichen. Und darum kannst du sicher sein, dass das nicht Gericht ist über deine Schuld. Nun denkt vielleicht jemand aber doch, ja, aber Moment, die Bibel spricht doch davon, dass Gott seine Kinder da züchtigt. Das ist doch auch Gericht, oder? Leide ich vielleicht, weil der Herr mich züchtigt? Und wie lange muss ich denn noch leiden? Nun, das ist eine berechtigte Frage und die muss differenziert beantwortet werden. Es ist richtig, dass der Herr seine Kinder manchmal züchtigt. Das lesen wir zum Beispiel in Hebräer 12. Da steht es tatsächlich so drin. Der Herr, der seine Kinder eben liebt, der züchtigt sie manchmal. Und wir brauchen manchmal Korrektur, oder? Aber erstens macht Gott das immer mit Maß und er macht es gezielt. Und zweitens, weil er es mit Maß und gezielt macht, lässt er uns wissen, wieso. Jakobus erklärt uns in seinem Brief zum Beispiel, dass Kranke die Ältesten der Gemeinde rufen sollen und dass diese für sie beten sollen. Und dann heißt es, wenn sie gesündigt haben, wird ihnen vergeben und sie werden geheilt. Hier sehen wir, wie wichtig das Seelsorge ist, wenn ein Mensch körperlich krank ist. Er soll nicht nur zum Doktor gehen. Es kann ja sein, dass er leidet, weil tatsächlich Sünde in seinem Leben eine wichtige Rolle spielt und diese Krankheit nun dazu dient, dass er zur Besinnung kommt und sich bewusst wird, da ist Schuld in meinem Leben, die ich festgehalten habe und nicht losgelassen habe. Und es ist kein Tabu zu fragen, wenn wir leiden, ist da etwas in meinem Leben nicht in Ordnung? Auch wenn wir krank werden. Aber nicht jede Krankheit ist die Folge einer Sünde. Und die Propheten im Alten Testament und die Apostel im Neuen Testament, die nennen immer ganz klar die Gründe des züchtigenden Eingreifens. Das heißt, Gott lässt uns nicht einfach Wochen und Monate lang im Dunkeln und ich muss irgendwie selber herausfinden, ob es vielleicht darum oder deshalb ist. Denn das Ziel des Herrn ist ja, dass wir schnell lernen und schnell unsere Sünde loswerden. Und wenn wir nach Selbstprüfung und seelsorgerlichem Gespräch mit den Hirten der Gemeinde keine Sünde finden, grübeln wir da nicht weiter. Aber es gibt eben noch eine andere Form der Züchtigung, eine andere Form der Erziehung. Wir alle müssen unseren Charakter reifen lassen, oder? Die Bibel sagt, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Das ist das Ziel, das Gott mit uns hat, schon hier auf dieser Erde, dass wir hier Jesus ähnlicher werden. Das heißt, wir lernen unter anderem auch Geduld. Geduld und Ausdauer. Ohne, dass wir dabei etwas falsch machen. Zum Beispiel haben wir, als unsere Kinder noch klein waren, ihnen ab und zu nicht erlaubt, fernzusehen, wenn sie gefragt haben. Und dann haben sie oft reklamiert oder manchmal reklamiert und haben gesagt, ja wieso nicht, was haben wir gemacht? Nun nichts. Ihr dürft nicht fernsehen, weil ihr etwas gemacht oder nicht gemacht habt, sondern die Absicht war, ihnen zu helfen, Verzicht und Selbstbeherrschung zu lernen. Und das lernt man eben nur, wenn man tatsächlich etwas nicht bekommt und etwas länger dauert und man sich üben muss darin. Und vielleicht befinden wir uns in einer solchen Phase, wo Gott sagt, du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Du steckst jetzt nicht in dieser Situation, weil du gesündigt hast oder weil du was falsch gemacht hast oder weil ich nicht zufrieden bin mit dir, sondern im Gegenteil, ich möchte dich segnen und dir Geduld und Ausharren beibringen. Es ist jetzt Zeit, Selbstbeherrschung und Verzicht zu lernen, Mut oder Ausdauer, um dich zu festigen und Jesus ähnlicher zu machen. Und so kann er uns in Situationen hineinführen, in denen unsere Seele eben bedrängt wird und das nichts mit Gericht zu tun hat. Das Gericht über unsere Sünde, dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben und er hat ein für alle Mal bezahlt und Gott wird mich nicht für Sünde bestrafen, die sein Sohn ja schon bezahlt hat. Und darum ruht seine väterliche Liebe unaufhörlich auf mir, bis er mich ans Ziel gebracht hat. Aber es ist schon so, wenn wir uns in Bedrängnis befinden, dann denken wir manchmal, ich weiß nicht, wie lange das Feuer der Prüfung oder der Züchtigung, wie lange ich das noch aushalten kann. Ich weiß nicht, ob ich nicht doch anfange, langsam zu verbrennen. Es wird langsam unerträglich. Ich halte es nicht mehr aus. Dann schau nicht auf das Feuer und nicht auf deine Kraft, sondern auf den Herrn, der dem Mose sagt, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Schreien über ihre Antreiber habe ich gehört und ich kenne seine Schmerzen. So bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand Ägyptens zu erretten und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes und weites Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Gott sieht unser Elend, er hört unser Schreien und er kennt sogar unsere Schmerzen. Nun, wenn jemand sagt, ich kenne deine Schmerzen, dann heißt das doch, ich weiß, was du durchmachst. Warum kenne ich das? Warum weiß ich das? Weil ich das Gleiche auch durchgemacht habe. Wenn dir jemand sagt, ich kenne deine Schmerzen, dann weißt du, der hat das auch durchgemacht, darum kann er mitfühlen. Und wenn Gott sagt, ich kenne deine Schmerzen, dann wissen wir, er hat das durchgemacht. Weil Jesus am Kreuz nicht nur das Gleiche, sondern viel mehr durchgemacht hat, viel größere Schmerzen gelitten hat, die ein Mensch je leiden muss und ertragen kann. Er hat am Kreuz geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus einen Moment lang verlassen musste, sind wir nie mehr von Gott verlassen. Und darum hört Jesus unser Schreien und sieht unser Elend, weil er mitfühlen kann mit uns in Nöten und in Situationen, wo es sich anfühlt, als hätte Gott uns verlassen. Weil er es wirklich erfahren hat, wie es ist, dass Gott ihn verlassen hat. Und darum verlässt er uns nicht. Und so wird er dafür sorgen, dass wir nicht über unser Vermögen geprüft werden. Das ist eines der wunderbarsten Versprechen im Neuen Testament für leidende Kinder Gottes. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die nicht menschlich wäre. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, dass ihr die Kraft habt, sie zu bestehen. Lasst uns an dieser Wahrheit festhalten, mit den Worten des Liederdichters William Cooper, der das folgende Lied im Jahr 1773 verfasst hat. Cooper wusste, wovon er schrieb. Er selber kämpfte mit schweren Depressionen. Ich habe das Lied, das ist abgedruckt in eurem Zettel, den ihr erhalten habt. Nehmt den bitte mit nach Hause und lest das Lied durch in Ruhe. Denkt darüber nach und das englische Original ist, glaube ich, auch abgedruckt, weil da reimt es sich noch, oder? Das Original ist oftmals besser, weil der Sinn deutlicher ist und es reimt sich auch noch schön, ganz wichtig. William Cooper, der Mann, der hat mit schweren Depressionen gekämpft und das hat sich für ihn so schlimm angefühlt, dass er sich sogar mehrere Male versucht hat, das Leben zu nehmen. Aber er hatte auch erfahren, dass Gott in den größten Qualen bei ihm ist. Und so geht dieses Lied. Gott bewegt sich auf geheimnisvolle Weise, um seine Wunder zu vollbringen. Er schreitet im Meer daher und reitet auf dem Sturm. Tief in unergründlichen Minen von nie versagendem Geschick hütet er seine leuchtenden Pläne und wirkt seinen souveränen Willen. Ihr ängstlichen Heiligen fasst neuen Mut. Die Wolken, die ihr so sehr fürchtet, sind voll von Barmherzigkeit und werden sich in Segnungen auf euer Haupt ergießen. Beurteilt den Herrn nicht nach eurem schwachen Sinn, sondern vertraut auf seine Gnade. Hinter einer düsteren Vorsehung verbirgt sich ein freundliches Gesicht. Seine Pläne werden schnell reifen, entfalten sich zu jeder Stunde. Die Knospe mag einen bitteren Geschmack haben, aber süß wird die Blüte sein. Blinder Unglaube wird sich irren und versucht vergeblich zu verstehen. Doch Gott erklärt sich selbst und wird es deutlich machen. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen für deine unverbrüchlichen, ewig treuen Versprechen, die du uns in deinem Sohn gemacht hast. Du hast gesagt, in ihm sind all deine Verheißungen Ja und Amen. Wir wollen dir Danke sagen, Herr Jesus, dass du im grössten Leiden uns nicht allein lässt, sondern mitten drin bist und wirst dafür sorgen, dass die Leiden auch ein Ende haben, bevor wir Draht zerbrechen. Und dir Danke sagen, Herr, dass du alles, was Schuld und Sünde an uns ist, getragen hast an unserer Stelle. Und dass wir so dürfen wissen, dass wir angenehm sind vor dem Vater. Dass er uns in Liebe mitnimmt und auf dem Weg mit uns in dein Bild uns verändert. Und dir Danke sagen, Herr, für die grosse Gnade und für das ganz starke Bild, wo in dem brennenden Dornbusch drin steckt. Ja, öffne du uns die Augen, Herr, für dich und wir bitten dich, himmlischer Vater, erleuchte du uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir deinen Sohn Jesus können deutlicher und klarer sehen. Amen.